Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Heute im Mittelpunkt aus dem 5. Buch Mose, die Kapitel 6 und 7. Mit einem Rückblick auf die vergangenen knapp 40 Jahre hat sich Mose, der Anführer der Israeliten, an sein Volk gewandt. Sie sollen verstehen, was ihre Eltern und Großeltern falsch gemacht haben. Nachdem diese nämlich von Gott aus der ägyptischen Sklaverei befreit worden waren, sollten sie eigentlich das schon lange verheißene Land Kanaan für sich in Besitz nehmen. Doch trotz Gottes Zusage, sie dabei zu beschützen, fürchteten sie sich vor den dort lebenden Völkern. Ja, sie weigerten sich, in das Land Kanaan einzumarschieren. Wegen dieses Ungehorsams wurden die Israeliten von Gott bestraft. Sie mussten weitere 38 Jahre wie ein Nomadenvolk in der Wüste leben. Seit dem Aufbruch aus Ägypten sind nun fast 40 Jahre vergangen. Praktisch alle aus der Väter- und Großvätergeneration leben inzwischen nicht mehr. Ausgenommen Mose, Kaleb und Josua. Gottes Wille ist es, dass nun die nachgewachsene Generation der Israeliten das Land Kanaan in Besitz nehmen soll. Deshalb hat Mose das Volk zusammengerufen und zunächst von den zurückliegenden Ereignissen erzählt. Dann hat er ihnen die 10 Gebote ans Herz gelegt, die Gott ihm am Berg Sinai übergeben hatte. Und nun folgt, wie man im 5. Buch Mose Kapitel 6 nachlesen kann, ein mitreißender Appell, sich in jeder Situation Gott anzuvertrauen. Manche Bibelleser sind ziemlich überrascht, wenn sie sich ein bisschen näher mit dem 5. Buch Mose beschäftigen und dann feststellen, dass es darin fast durchgängig um Liebe und Gehorsam geht und nicht immer nur um Gottes Gesetz und warum man diesem Gesetz hundertprozentigen Gehorsam schuldet. Liebe und Gehorsam. Wie passen diese beiden Dinge, die uns so widersprüchlich erscheinen, eigentlich zusammen? Nun, mein persönlicher Eindruck ist, dass sich Gottes Liebe zu den Menschen darin ausdrückt, dass er ihnen durch sein Gesetz seinen Willen kundtut. Besonders die 10 Gebote sollen als Richtschnur dienen, damit die Beziehung zwischen Gott und Mensch gelingt und damit die Menschen untereinander in Frieden leben können. Hinter dem Gesetz als wichtiges Prinzip steckt also eine große Portion Liebe. Dass für Gott die Liebe der eigentliche Beweggrund ist, das zeigt ein bekannter Vers aus dem Johannesevangelium. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dieser Vers beginnt mit den Worten, denn also hat Gott die Welt geliebt. Diese Liebe war also schon da, bevor Gott seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde schickte. Und wie steht es mit den Menschen? Wodurch können sie ihre Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen? Die Antwort lautet, indem sie Gott gehorsam sind. Jesus selbst hat einmal gesagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Dieser Satz bringt es auf den Punkt. Ob jemand Jesus wirklich lieb hat, das erkennt man daran, ob sich diese Person an seine Gebote hält. Manche Christen sind übrigens ziemlich überrascht, wenn sie sich bewusst machen, dass Jesus ausgerechnet eine Weisung aus dem 5. Buch Mose als das höchste Gebot überhaupt bezeichnet hat. Im vor uns liegenden Kapitel 6 ist dieses Gebot zu finden und es lautet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Zusammenfassend lässt sich also sagen, im Gehorsam kommt die Liebe eines Menschen Gott gegenüber zum Ausdruck. Ja, der Gehorsam des Menschen ist die einzig angemessene Antwort auf Gottes Liebe. Im Neuen Testament entfaltet sich Gottes Liebe auf eine überraschende und ganz besondere Weise. Während das Alte Testament darüber berichtet, wie Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit und dadurch seine Liebe unter Beweis gestellt hat, berichtet das Neue Testament darüber, dass Gottes Sohn Jesus Christus stirbt, um alle Menschen, auch sie und mich, von ihrer Sünde zu erlösen. Ebenso besteht ein großer Unterschied darin, einerseits vom Berg Sinai herab dem Volk Israel ein Gesetz zu verkünden und sich andererseits in Gestalt eines kleinen Kindes in die Niederungen dieser Welt zu begeben. Dass Menschen von ihren Sünden erlöst werden, verdanken sie nicht der Befolgung des Gesetzes, sondern der Liebe Gottes. Im ersten Johannesbrief heißt es: Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Wenden wir uns nun direkt unserem Bibeltext zu. Zunächst dem 6. Kapitel im 5. Buch Mose. Während die Kapitel 1 bis 4 einen geschichtlichen Rückblick zum Inhalt hatten, geht es in der zweiten Rede des Mose, in den Kapiteln 5 bis 7 also, vor allem um die 10 Gebote. Sie sind auch für die inzwischen nachgewachsene Generation der Israeliten verbindlich. Nachdem Mose die 10 Gebote aufgezählt hat, heißt es nun am Anfang von Kapitel 6: Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, dass ihr sie lernen und tun sollt in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen, damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf das du lange lebest. Dem Gehorsam kommt hier wirklich eine wichtige Bedeutung zu. Das Volk Israel soll Gottes Rechte und Gebote halten, Zitat, auf das du lange lebest. Bereits im 5. Kapitel wurde darauf hingewiesen, dass es im Grunde nur zwei Arten von Menschen gibt. Solche, denen die Gebote Gottes gleichgültig sind, und solche, die sich daran halten. Und ebenfalls in Kapitel 5 wurde Gottes Herzenswunsch mit den Worten wiedergegeben: Ach, dass sie, die Israeliten, ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen und ihren Kindern wohlginge ewiglich. Im Buch Jesaja wiederum wird der Ungehorsam des Volkes thematisiert. Dort heißt es in Kapitel 29: Weil dies Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist, und sie mich fürchten nur nach Menschengeboten, die man sie lehrt, darum will ich auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit seiner Weisen vergehe und der Verstand seiner Klugen sich verbergen müsse. Und noch ein Blick ins erste Buch Samuel. Da gibt es eine Szene, in der König Saul vom Propheten Samuel gefragt wird: Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Zurück zu unserem Bibeltext, also zum 5. Buch Mose, Kapitel 6. Mose spricht zu den Israeliten der nachgewachsenen Generation, die schon bald das Land Kanaan einnehmen sollen. Vers 3. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf dass dir's wohl ergehe und du groß an Zahl werdest, wie der Herr, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat, in dem Lande, darin Milch und Honig fließt. Nun, tatsächlich versprechen die Israeliten, sich an die Gesetze und Gebote Gottes zu halten. Aber schon bald scheitern sie. Genauso wenig gelingt es den Menschen heute, zum Beispiel die 10 Gebote zu halten. In Vers 4 folgt nun eine wirklich einzigartige Aussage. Mose spricht: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. In manchen Bibelausgaben, wie etwa der Lutherbibel, wird das Wort Herr immer dann in Großbuchstaben wiedergegeben, wenn im hebräischen Originaltext der Eigenname Gottes steht. Aus lauter Respekt vor dem Namen Gottes wurde und wird dieser von jüdischen Gläubigen nicht ausgesprochen. Immer wenn er in der Heiligen Schrift auftaucht, wird Adonai, zu Deutsch mein Herr, gelesen. Der eigentliche Gottesname, der im hebräischen Originaltext steht, müsste wohl Yahweh, Yahweh oder Jehova ausgesprochen werden. Demnach könnte man den eben gelesenen Vers 4 auch so wiedergeben: Höre Israel, Yahweh ist unser Gott, Yahweh allein. So, und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Das Wort, das im Deutschen mit dem Begriff Gott übersetzt wird, ist im Hebräischen ein Mehrzahlwort und lautet Elohim. Natürlich frage ich mich, warum hier nicht wie zu erwarten die Einzahl, nämlich Eloah, verwendet wird. Ich habe darauf eine Antwort gefunden, die allerdings nicht von allen Theologen geteilt wird. Vielleicht deutet dieses Mehrzahlwort Elohim auf die Dreieinigkeit Gottes hin. Jahwe wäre demnach Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. So könnte man Vers 4 ungefähr folgendermaßen wiedergeben. Höre Israel, Jahwe ist der dreieinige Gott. Er ist der dreieinige Gott und doch nur einer, nämlich Jahwe. Diese Botschaft richtete sich damals an Menschen, die stets in Versuchung waren, auch noch andere Götter zu verehren. Diese Botschaft ist aber auch für Menschen bestimmt, die heute davon überzeugt sind, dass es überhaupt keinen Gott gibt. Ich komme nun zu Vers 5, also zu jenem Vers, den ich vorhin schon zitiert habe. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Im Markus-Evangelium Kapitel 12 wird geschildert, bei welcher Gelegenheit Jesus auf diesen Vers eingeht. Dort heißt es, und es trat zu Jesus einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm, das höchste Gebot ist das. Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein, und du sollst den Herrn deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Wir sehen also, auch Jesus legt hohe Maßstäbe an, wenn es um die Einhaltung von Gottes Geboten und Gesetzen geht. Ich jedenfalls würde daran scheitern. Zusammen mit dem Apostel Paulus müsste ich bekennen, meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Was er noch nicht ergriffen hat und warum Paulus trotzdem zuversichtlich ist, das steht im nächsten Satz. Paulus fährt fort, eins aber sage ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. So schreibt der Apostel Paulus im Philipperbrief Kapitel 3. Und ganz in diesem Sinne wage ich es kaum vollmundig zu behaupten, dass ich Jesus wirklich schon von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen meinen Kräften liebe. Denn es fehlt einfach immer noch ein Stückchen Liebe. Aber ich strecke mich aus nach diesem Zustand. Jesus vollkommen zu lieben, danach sehne ich mich. Erinnern wir uns an Simon Petrus, der einmal von Jesus gefragt wurde, »Hast du mich lieb?« Anscheinend war seine Liebe zu Jesus noch nicht allzu sehr gefestigt. Dabei hatte Simon Petrus doch schon einige Zeit davor dieses wunderbare Bekenntnis abgelegt, »Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes.« Zurück zum 5. Buch Mose, Kapitel 6. Hören Sie nun daraus die Verse 6 bis 9. Im Auftrag Gottes spricht Mose zu den Israeliten, »Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand und sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore.« Dass Gottes Worte an die nächste Generation weitergegeben werden, ja, dass sie der nächsten Generation vorgelebt werden, das ist Gott ein Herzensanliegen. So schreibt der Apostel Paulus im Epheserbrief, »Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn.« Und in den Sprüchen Salomos ist zu lesen, gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. In beiden Versen geht es nicht darum, die Kinder so zu erziehen, dass sie den Weg gehen, den man sich selbst für sie gewünscht hat, sondern dass sie den Weg gehen, den Gott für sie vorgesehen hat. Das wiederum bedeutet, dass die Eltern selbst in einer engen Beziehung zu Gott leben müssen, um ihrer Aufgabe gerecht werden zu können. Wenn Kinder es nicht lernen, nach Gottes Regeln und Geboten zu fragen, dann hat das übrigens nicht nur Konsequenzen für sie selbst und für ihre Eltern. Schauen Sie sich doch einfach mal um in der Welt. Kriminalität, Korruption und kriegerische Konflikte gibt es dort, wo Menschen Gottes Gebote mit Füßen treten. Sprich, wo Menschen nicht gelernt haben, dass sie Gott und ihre Nächsten lieben sollen. Die Verse 12 und 13 in unserem Bibeltext weisen allerdings noch auf eine ganz andere Gefahr hin. In diesen beiden Versen geht es darum, dass die Israeliten Gott nicht aus dem Blick verlieren sollen, wenn sie erst einmal in dem verheißenen Land Kanaan wohnen und dort viel Gutes erleben. Diese Gefahr besteht ja im Grunde immer, dass Menschen, wenn es ihnen gut geht, dass sie dann vergessen, wie abhängig sie von Gottes Güte sind. In den Versen 12 und 13 ist zu lesen: So hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Die Erinnerung an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten ist für die Menschen im Judentum bis auf den heutigen Tag ein wichtiges Element ihres Glaubens. Gott hat das Wehklagen der Israeliten gehört und sich ihrer erbarmt. Den Pharao und sein Volk hat er durch 10 Plagen in seine Schranken verwiesen. Und als in der letzten Nacht in Ägypten alle Erstgeburt von Gott getötet wurde, hat er jene Häuser verschont, deren Bewohner im Glauben die Türpfosten mit dem Blut eines Lammes bestrichen hatten. Diese Geschichte der Errettung aus der Sklaverei hat sich später auf eine andere und noch viel dramatischere Weise wiederholt, indem Gott nämlich alle Menschen aus der Sklaverei der Sünde befreit hat, und zwar dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz für die Sünden der Menschen starb. Er stellte sich sozusagen als Opferlamm zur Verfügung. Deshalb heißt es im 1. Petrusbrief: Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Und im Römerbrief schreibt Paulus: Jesus Christus ist um unserer Sünden willen dahingegeben und unserer Rechtfertigung willen auferweckt. In unserem Bibeltext aus dem 5. Buch Mose springe ich nun zu Kapitel 7. Sicher haben Sie es schon gemerkt, mit meinen Ausführungen möchte ich Ihnen lediglich einen Eindruck davon geben, um welche Inhalte es in diesem Buch der Bibel geht. Außerdem gehe ich auf bestimmte Schwerpunkte ein und möchte Zusammenhänge herausarbeiten, die man auf den ersten Blick nicht gleich erkennt. Auf jeden Fall wäre es gut, wenn Sie sich die Zeit dazu nehmen könnten, jeweils den ganzen Bibeltext komplett zu lesen. An dieser Stelle nun die beiden ersten Verse aus Kapitel 7. Wir erinnern uns, Mose redet zu der nachgewachsenen Generation der Israeliten, die nun bald das Land Kanaan in Besitz nehmen soll. Mose sagt: Wenn dich der Herr dein Gott ins Land bringt, in das du kommen wirst, es einzunehmen, und er ausrottet viele Völker vor dir her, die Hethiter, die Girgashiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, 7 Völker, die größer und stärker sind als du, und wenn sie der Herr dein Gott vor dir dahin gibt, dass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und keine Gnade gegen sie üben. Diese Worte klingen äußerst hart und unbarmherzig, gerade auch deshalb, weil in Kapitel 5 aus den 10 Geboten zitiert wurde: Du sollst nicht töten. Aber wie ich schon in der letzten Sendung betont habe, geht es bei diesem Gebot nur darum, dass niemand aus persönlicher Eifersucht, aus Hass, Habsucht oder Zorn einen Mitmenschen einfach ermorden darf. Demgegenüber steht der feste Entschluss Gottes, das Land Kanaan seinem Volk zu geben. Weiter ab Vers 3. Durch Mose fordert Gott die Israeliten auf, und du sollst dich mit ihnen, also den fremden Völkern in Kanaan, nicht verschwägern. Eure Töchter sollt ihr nicht geben ihren Söhnen, und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen für eure Söhne. Denn sie werden eure Söhne mir abtrünnig machen, dass sie anderen Göttern dienen. So wird dann des Herrn Zorn entbrennen über euch und euch bald vertilgen. Der Grund, warum sich die Israeliten nicht mit fremden Völkern einlassen sollen, ist also die Befürchtung, dass sie vom Glauben abfallen könnten. Gott reicht es offensichtlich nicht aus, einfach nur zu sagen, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, sondern die Israeliten sollen auch Vorkehrungen treffen, um dieses Gebot unter allen Umständen durchzusetzen. Die Verse 6 bis 13 lese ich nun in einem Stück vor. Im Auftrag Gottes spricht Mose, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat, und wird dich lieben und segnen und mehren. Und er wird segnen die Frucht deines Leibes und den Ertrag deines Ackers, dein Getreide, Wein und Öl und das Jungvieh deiner Kühe und deiner Schafe in dem Lande, das er dir geben wird, wie er deinen Vätern geschworen hat. Soweit die Verse 6 bis 13. Manch einer fragt sich, wie passt das zusammen? Am Anfang des Kapitels diese grausamen Worte über die fremden Völker in Kanaan, die vernichtet werden sollen? Und dann diese überschwänglichen Ankündigungen, wie gut es die Israeliten in diesem Land haben werden. Nun, ich kann es mir nur dadurch erklären, dass sich diese fremden Völker durch Götzenanbetung und andere Taten so sehr von Gott losgesagt haben, dass es für sie keine Gnade mehr geben kann. Mehr dazu gleich noch nach den beiden nächsten Bibelabschnitten. In den Versen 17 und 18 wird den Israeliten ausdrücklich Mut zugesprochen. Sie sollen zuversichtlich sein, weil die anderen Völkern ihrer Macht beraubt werden sollen. Da heißt es, wirst du aber in deinem Herzen sagen, diese Völker sind größer als ich, wie kann ich sie vertreiben? So fürchte dich nicht vor ihnen. Denke daran, was der Herr dein Gott dem Pharao und allen Ägyptern getan hat. Als letztes möchte ich jetzt noch die Verse 21 bis 23 vorlesen. Mose macht den Israeliten Mut, lasst dir nicht grauen vor ihnen, also den scheinbar übermächtigen Völkern, denn der Herr dein Gott ist in deiner Mitte, der große und schreckliche Gott. Er, der Herr dein Gott, wird diese Leute ausrotten vor dir, einzeln nacheinander. Du kannst sie nicht auf einmal vertilgen, damit sie nicht die wilden Tiere wider dich vermehren. Der Herr, dein Gott, wird sie vor dir dahingeben und wird eine große Verwirrung über sie bringen, bis er sie vertilgt hat. Soweit die Verse 21 bis 23. An dieser Stelle möchte ich noch einmal die Frage aufwerfen, ob Gott tatsächlich so unbarmherzig diesen Völkern gegenüber ist, die schließlich doch schon in Kanaan lebten, als die Israeliten noch Sklavendienst in Ägypten verrichteten. Nun, Das erste Buch Mose gibt in Kapitel 15 einen wichtigen Hinweis darauf, warum diese fremden Völker so erbarmungslos ausradiert werden sollen. Als sich Abraham in Kanaan aufhielt, sagte Gott zu ihm, »Deine Nachkommen sollen erst nach 4 Menschen altern wieder hierher kommen, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll.« Tatsächlich hat Gott den Amoritern und bestimmt auch den anderen Völkern in dem betreffenden Gebiet rund 430 Jahre Zeit gelassen, um sich von ihren Sünden abzuwenden und sich dem wahren Gott zuzuwenden. Diesen langen Zeitraum haben sie aber offenbar nicht genutzt. Das heißt, Gott ist wirklich langmütig, aber offenbar gibt es auch ein zu spät. Dankbarkeit gegenüber Gott. Darum geht es in der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Dass Mose im 5. Buch Mose, Kapitel 8, über Dankbarkeit spricht, ist gar nicht so selbstverständlich, denn immerhin haben die Israeliten rund 40 Jahre in der Wüste verbracht. Auf den ersten Blick ist das nun wirklich kein Grund zur Dankbarkeit. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.